Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio, und immer wenn es Bing macht, dann wisst ihr, jetzt wird es spannend. Und heute, das kann ich euch versprechen, gibt es ein energetisches Gespräch. Das heisst, es gibt einen Schlagabtausch über Bringen von der Energie, Sinn von der Energie, Sinn von der Photovoltaik, Sinn von der Atomkraftwerk, Sinn von der Wasserkraftwerk. Und ich habe jemanden mir gegenüber, der dort echt Auskunft geben kann. Es ist der Werner Meier. Er ist Präsident von der AWES. Die AWES ist die Aktion für vernünftige Energiepolitik. Und da kann ich euch sagen, das Wort vernünftig, das habe ich im Punkto Energiepolitik schon lange nicht mehr gehört. Und ich bin froh, dass wir jetzt sogar einen Verein vis-à-vis haben, der das im Vereinszweck drin hat. Sie wollen eine vernünftige Energiepolitik führen. So begrüße ich ganz recht herzlich den Werner Meier. Er ist eigentlich pensioniert, aber noch voll dran. Er hat sein Leben in diesem Energieumfeld verbracht, bei den grossen Energieproduzenten, bei der Swissgrid, wo der Strom transportiert. Er war beim Bund und hat dort eine ganz besondere Aktivität gehabt, wo wir sicher auch noch werden darüber reden. Also, jetzt mal herzlich willkommen, Werner Meier.
Danke vielmals, Dani. Schön, dass wir heute über Energie reden und energiegeladen können diskutieren
können. Werner, du bist 68, gleich 69. Und du hast nicht gesagt, ich gehe jetzt nur noch reisen oder ich kaufe mir einen Bauernhof in Spanien, sondern du hast gesagt, an und für sich ist die Energie viel zu wichtig, als man die Akteure einfach machen kann. Wir würden gerne mit unserem Verein auch noch ein Wörtchen mitreden. Wie ist es zu der Gründung von diesem Verein gekommen? Gibt es den schon lange? Bist du Nachfolger geworden von irgendjemandem? Und warum machst du das?
Der Verein gibt schon wirklich ein Weile. Er ist 2008 oder 2009 reaktiviert worden, wo wir ja in der Schweiz drei neue Kernkraftwerkprojekte hatten. Wir haben mit diesem Verein eigentlich die politische Ebene abgedeckt, auch mit den Kantonsvertretern, mit den Gemeindevertretern im Niederamt unten, wo wir ja dort mit der Alpig ein neues Kernkraftwerk bauen wollten.
Das heisst also, die Atomkraftwerke wollten damals, die haben diesen Verein auch gegründet und subventioniert?
Die zahlen auch heute noch eigentlich die Jahreskosten von diesem Verein zusammen mit anderen grossen Strombezügern.
Jetzt Atomkraftwerke sind ja aktuell keine Diskussion. Wir haben sogar ein Technologieverbot im Gesetz. Wir dürfen nicht einmal über Atomkraftwerke nachdenken. Wenn wir das machen, machen wir uns schon fast strafbar damit. Was denkst du, bringen wir das Technologieverbot weg?
Ja, ich glaube nicht, dass wir nicht darüber diskutieren. Also schmeicheln wir es jetzt ja auch gerade aktuell nicht. Die Diskussion über ob Kernkraftwerke in Zukunft werden nötig sein oder nicht, ist eine breite Diskussion und brennt schon jetzt. Obwohl das im Moment das Verbot von neuen Kernanlagen im Gesetz noch nicht zulässig ist. Und ich denke, die Diskussion wird weitergehen. Und wir setzen uns als AWES ja eigentlich auch für alle Energieformen ein. Wir sagen, wir müssen alles anschauen und können nicht einfach irgendetwas ausschließen. Darum ist auch Kernenergie sicher ein Thema, das wir in Zukunft müssen anschauen müssen.
Also genau, also man muss zu der Ehrenrettung des AWES jetzt sagen, die sind nicht jetzt irgendwie eine Atomlobby, sondern die sind eigentlich eben zu der vernünftigen Energiepolitik gekommen und wollen hier auch Stellung nehmen. Also die unterstützt auch die ganze Solartechnologie, die unterstützt Windtechnologie, jede alternative Systematik, die sind für Wasserkraft, aber unter anderem seid ihr eben auch für Atomkraft. Insbesondere mal sicher nicht die einfach mal abstellen, die wir noch haben, damit wir wenigstens dort noch ein bisschen Strom haben.
Man muss vielleicht mal schnell definieren, was eine vernünftige Energiepolitik nach unserer Meinung ist. Und das sind eigentlich vier Sachen. Und die Energie muss permanent verfügbar sein, sie muss wirtschaftlich sein, sie muss umweltfreundlich sein und sie muss technisch sicher sein. Und ich glaube, dort drinnen müssen wir uns bewegen. Und wenn wir uns in diesem Feld bewegen, dann sehen wir eben, dass es keinen Sinn macht, dass man irgendetwas einfach ausschließt. Weder die neuen erneuerbaren Energien, noch die bewährte bestehende Technologie, Wasserkraft, aber auch Kernkraft.
Seid ihr bei der Kernkraft denn damals überrascht worden? Für sich? Also wir hatten ja Fukushima, Japan, wo plötzlich alle haben ja von Hyperen und gesagt, Jesus Maria, ist ja mega gefährlich, müssen wir gerade sofort abstellen. Die Deutschen haben es gemacht. Die haben jetzt, ich sage jetzt, den Dreck ein bisschen, oder? Indem sie einfach Gas und Kohle verbrauchen, wie blöd. Und die Umwelt schädigen. Seid ihr ein bisschen überrascht worden damals? Das hat nicht unbedingt gedacht, dass es bis zu einem Technologieverbot führt.
Die Überraschung war natürlich das Ereignis von Fukushima, ganz klar. Dort sind wir alle zusammen überrascht worden vom Ausmaß, das das dort angenommen hat. Oder der Tsunami, was das dann für einen Effekt hatte. Was dann daraus politisch entstanden ist, das ist eine andere Sache. Oder? Und du hast vorhin Deutschland angesprochen. Der Atomausstieg in Deutschland hat schon angefangen vor Fukushima. Und ob es dann sinnvoll war, ist im letzten Jahr die drei noch bestehenden Kernkraftwerke abzustellen in Deutschland, in einer Zeit, in der der Wirtschaft nicht nur in Deutschland, aber insbesondere schlecht geht. Das ist ganz eine andere Frage.
Wir haben ja einen riesen Zusammenhang von Energie und Wirtschaft. In der Schweiz diskutieren wir darüber, sollen die Stahlwerke noch produzieren, sollen sie nicht mehr produzieren. Und wenn sie sollen produzieren, ist plötzlich Industriepolitik gefragt. Das heisst, wir müssen denen Geld geben. Sie sagen, der Strom ist zu teuer. Sie sind zwar im freien Markt, da reden sie über einen Netzzuschlag, wo wir ja nachher auch noch darüber werden reden. Also, wir haben eine wahnsinnige Kette von Verbindungen, die immer wiederum bei der Energie zuletzt landen. Wenn ich dir jetzt sage, ich habe als Bürger ein ganz schlechtes Gefühl. Ich traue weder am Bundesrat noch am Parlament noch den Energieherstellern. Ich traue eigentlich gar niemandem mehr, weil ich weiss nicht mehr so recht, wer gibt wem, was, wie. Wie viel wird eigentlich umgelagert? Wieso kommen die Subventionen über und die anderen kommen keine Subventionen über? Sind wir nicht irgendjemandem, wo man mal einen riesen Stopp reissen und uns überlegen, ist es überhaupt richtig, dass ein Grosser zum Beispiel irgendwelche Subventionen bekommt, weil er einen Wintervorhalt machen muss, Wasser im Stausee behalten muss. Sollte man nicht eigentlich sagen, es ist jetzt gut, der Bürger kommt nicht mehr raus, er versteht es nicht mehr, es wird ihm wahnsinnig viel zum Sack ausgenommen und jetzt, Politiker, jetzt geben uns endlich mal wieder Auskunft und Transparenz.
Das mag sein, aber du hast es jetzt gerade angesprochen im letzten Satz. Wir müssen wahrscheinlich auch einfach besser und mehr kommunizieren und das erklären, oder? Dass das Vertrauen wieder hergestellt werden kann. Denn ich teile die Meinung, das sieht man auch in den letzten Abstimmungen, die stattgefunden haben, dass da das Vertrauen offensichtlich ein bisschen zurückgegangen ist. Aber ich glaube, man kann das korrigieren. Und darum sind wir heute jetzt auch hier und reden miteinander.
Also Vertrauen ist nicht nur ein bisschen zurückgegangen, es ist ein bisschen viel zurückgegangen, bin ich der Meinung. Werner Meier, du bist mal an Kanti Solothurn gegangen. Also du bist eigentlich ein Hiesiger aus unserer Sicht vom Radiostudio Aktiv Radio und hast dich dann entschieden, an die ETH zu gehen. Was war damals so die Entscheidung? Oder? Es gibt ja viele, die Typus B gemacht haben, noch ein bisschen Latein dürfen machen. Zum Teil haben sie sogar noch Altgriechisch gelernt. Und dann wäre es ja nie in den Sinn gekommen, sich in Zukunft im Bereich Technologie mit Elektronen auseinanderzusetzen. Aber du hast den Weg gewählt, du hast irgendwann gesagt, ich gehe an die ETH. Was war der Grund?
Ja, der Grund war, dass ich schon als GL habe ich schon gebastelt, oder, und mich für Stromthemen interessiert. Ich habe auch Radio selber gebastelt. Oder, und irgendwann gesagt, ich will jetzt noch begreifen, wie das Ganze funktioniert. Und darum habe ich eigentlich mich für eine technische Beruf bzw. für eine technische Ausbildung entschieden. Ich bin dann an der ETH Zürich, wie du richtig gesagt hast, und habe mich dort aber zuerst Richtung Nachrichtentechnik, Telekommunikation eigentlich ausbilden. Ich habe immer vor den grossen Strömen, vor den hohen Spannungen, habe ich ein bisschen Respekt gehabt, wenn wir elektrische Maschinen irgendwo ein Praktikum haben müssen machen, habe ich die Hänge lieber im Sack gehabt, als es ein bisschen weg war vom Zeug. Das war mir eher ein bisschen zu viel gsi, ein bisschen zu gross gsi, und darum habe ich mich auf Telekommunikation spezialisiert. Ich bin auch in der Telekom-Industrie am Anfang. Ich bin in Bern in Ascom, also dann noch Hasel geheissen am Anfang, dann Ascom, Solothurn, Autofon. Das waren so die ersten Schritte, die ich gemacht habe in meinem Berufsleben.
Genau, also Starkstrom ist für jeden eigentlich etwas sehr Unsympathisches. Man braucht es zwar, aber wenn man die Finger drin hat, ist es nicht so wahnsinnig gut. Das sagt auch jede Kuh, also wenn sie verwünscht, oder wenn sie irgendwann an den Hag hergeht, dann muht sie und ist auch nicht ganz happy. Du bist bei der Autofon, Ascom, Hasler und so weiter tätig gewesen. Alles verschwunden, gibt es nicht mehr. Die Autofon ist integriert worden in die Ascom, die Hasler auch. Die Hasler hat man damals gesagt, das war ja damals schon fast ein Staatsbetrieb gewesen, mit ihren Grosstelefonzentralen. Die Autofon mit der PBX, mit der kleineren Telefonzentrale, ein bisschen weniger, ist ein bisschen mehr im Markt drin gewesen, aber auch abhängig gewesen, damals von der PTT. Also du hast erlebt, wie man aus einem prosperierenden Gewerbe im Prinzip ein Non-Valeur macht, nichts mehr. Also das kommt heute. Tut noch so ein Rufsystem für Spitäler produzieren. Aber hat eigentlich keine grosse Bedeutung mehr. Die Aktien ist völlig auf dem Tiefstand unten. Man kann sagen, eine riesige Katastrophe. Hast du dort damals mitgeholfen am Zerstören von dieser ganzen Geschichte?
Kann sein, weil ich bin verantwortlich war für ein Projekt, wo wir das erste Mal digitale Amtszentralen eingeführt haben von Seiten von der Hasler, hat es dann noch geheissen, und Ascom. Ist möglich, ja. Aber das hat damit zu tun, dass die Technologie halt sich verändert mit der Zeit, oder? Und es ist auch internationaler geworden. Oder? Wenn wir heute schauen, wie wir heute telefonieren, dann ist das Microsoft, oder, wo da dahinter steckt.
Ja, aber die hätten die natürlich auch können anpassen können. Die hätten ja euren Betrieb. Das sind ja tausende von Leuten, die es geschafft haben. Autofon, Zellweger war noch dabei, ich glaube, Oster, oder?
Und Gfeller
war noch dabei. Ja. Genau. Also ganz viele Leute, und irgendwie hat man das Ding komplett zerstört. Also ich kann mich noch erinnern, der Heinz Frey, einer von den Autofon-Chefs, hat mal gesagt, wer in sich vertraut, der baut. Oder? Es ist ja relativ gleich nichts mehr gesehen mit Bauen und so weiter. Also es ist verrückt, was eigentlich da passiert ist.
Ja, aber nochmal, oder? Es ist der Wandel von der Zeit und Technologiewandel, was es halt gibt. Und wenn jetzt schaust, oder was jetzt auf dem ehemaligen Autofon-Firmengelände passiert, oder? Dann ist dort eine neue Firma, die heisst Ipsomed, die in der Medizinaltechnik tätig ist, international tätig ist. Also es hat auch dort wieder einen ganzen Haufen Leute, die dort arbeiten. Es ist weitergegangen, aber an einem anderen Ort.
Ja, okay, das ist jetzt einfach der Platz, der sich geändert hat, und es ist eine andere Firma drin. Die hat übrigens auch ein Klumpenrisiko, oder? Die macht, glaube ich, bei 40-45% Umsatz mit Novo Nordisk. Das heisst, das ist die Firma, die Schlankheitsmedikamente produziert. Und wenn die dort die Flüssigmedikamente ersetzt sollten werden durch Tabletten, dann weiss ich auch nicht ganz genau, was dort passiert. Aber es ist ein völlig anderes Thema. Ich wollte nur sagen, man kann im Prinzip jede Firma zusammenreiten, kaputt machen, zerstören. Und Ascom ist jetzt wirklich eine Firma, die zerstört ist worden. Wo man sich nicht mehr weiterentwickelt hat. Und man hat eigentlich gelebt von einem Monopol, oder? Also, die hat die Armee können mit Funkgeräten, man konnte die Autofon beliefern, man konnte Telefone produzieren, man konnte PBX machen, die grossen Telefonzentralen, Hasler und kleine und so weiter und so fort. Und irgendwann ist komplett fertig gewesen. Was ja eigentlich schade ist, man hat ja in das Router-Business hineingehen und so weiter, man hat weiter können digitalisieren, und es hätte ja können sein, dass plötzlich die Schweiz führend geworden wäre, aber das ist nicht der Fall gewesen.
Das ist so, ja. Das war nicht der Fall gewesen, aber wie gesagt, die Frage ist, ob die Schweiz allein irgendwo, eine Schweizer Firma allein, jetzt gegen eine Cisco oder wie sie auch immer heissen, oder jetzt um das Thema Router anzusprechen, ob die hätten gefahren.
Jetzt hast du dich nachher eben entschieden, dort wegzugehen, und du bist dann irgendwann in die Strombranche rein. Mhm. Du bist unter anderem beim Übertrager von diesem Strom gewesen, nämlich bei der Swissgrid. Und Swissgrid ist heute noch der wichtigste Übertrager. Der macht die grossen, weiten Übertragungen. Und nachher, wenn es geht, dann irgendwann ist in ein regionales Netz rein. Und dann sind nachher andere verantwortlich für das Netz. Wie hast du Swissgrid damals erlebt? Wem gehört die Swissgrid? Oder wem hat sie damals gehört? Wem gehört sie heute? Und kann man eigentlich sagen, die Loslösung von der Energieherstellern und dem Netz hat stattgefunden, oder eben, es hat einfach nicht stattgefunden?
Das Ganze hat ungefähr im Jahr 2000 angefangen, wo man hat müssen, aufgrund von europäischen Regulierungen auch Produktion und Netz trennen. Wir haben dann in der Schweiz haben wir dann 5 Übertragungsnetzbetreiber gehabt. Das sind die grossen Energieversorgungsunternehmen, die wir eigentlich heute noch kennen, wo jeder für sich seinen Teil des Übertragungsnetzes betrieben hat. Und 2000 und 2003 haben wir ja nachher einen alten Italien-Blackout gehabt, wo man gesehen hat, oder, dass die Koordination zwischen, in der kleinen Schweiz zwischen 5 verschiedenen Übertragungsnetzbetreibern, dass das schwierig ist. Und das hat dann dazu geführt, oder, dass die Schweiz sich entschieden hat, dazu eine zentrale Funktion zu schaffen, nämlich eben die Swissgrid. Und dort habe ich, ja, dort habe ich dürfen beim Aufbau mit dabei sein und ich war in der ersten Geschäftsleitung von der Swissgrid gewesen. Das war irgendwo zwischen 2004 und 2008 gewesen, und ich dort war.
Wenn man jetzt die jetzige Eigentümerstruktur anschaut, und du hast jetzt gesagt, aufgrund von europäischen Grundlagen hat man das Netz und die Energieproduktion trennen voneinander. Ich habe schnell das Internet begrüßt jetzt hier. BKW gehört 36,12% von der Swissgrid. Taxpo gehört 23%. Und dann gibt es noch Taxpo Solution, 9%. Also das sind auch über 30%. Also man kann sagen, es sind fast zwei riesengroße Energiebetreiber, die die Mehrheit der Aktien haben, von der Swissgrid. Und da kann man doch nicht sagen, das ist eine Trennung, oder? Das ist eine Augenwischerei, oder?
Es ist eine Trennung, weil operativ sind die Firmen nicht im Übertragungsnetzbetrieb tätig, sondern sie sind Eigentümer von der Unternehmung, die sie finanzieren, beziehungsweise die sie führen oder die sie lenken aus dem Aktionariat heraus.
Aber ist nicht die Idee gewesen, dass, wo man das gemacht hat, dass im Prinzip die Energiebetreiber nicht so eine Aktie halten vom Übertragungsnetz?
Nein, das war nicht die Idee gewesen, sondern sie hätten nicht dürfen oder nicht sollen das Netz selber betreiben, operativ betreiben. Und das hat man auseinandergenommen und das ist heute so. Weil die Geschäftsleitung in Aarau von der Swissgrid, die handelt, die führt das Übertragungsnetz selber. Also da muss sie nicht die BKW fragen, was sie jetzt selber machen.
Ja, aber sie haben wichtige zwei Aktionäre, die die Mehrheit haben, oder? Also die sagen ja schon, wer der CEO ist und wer nicht der CEO ist.
Ja, aber es gibt auch gewisse, es ist eine spezialgesetzliche Firma, die Swissgrid, oder? Die kann auch zum Beispiel ihre Aktien nicht ins Ausland verkaufen. Der Mehrheitsanteil muss in der Schweiz bleiben. Die Regelungen gibt es schon, oder? Damit dass, die kritische Infrastruktur, Übertragungsnetz, dass die eben in der Schweiz bleibt.
Es gibt viele, die von dir sagen, der Werner Meier, der bringt nichts zur Ruhe aus, der ist stabil. Auch wenn er sich vielleicht innerlich ärgert ein bisschen, man merkt ihm überhaupt nichts an. Und du bist delegiert worden für die wirtschaftliche Landesversorgung. Also jetzt sind wir völlig, machen wir einen Hüpfer weg vom Energiebetreiber oder vom Übertrager. Du bist plötzlich beim Bund gelandet. Das war eine Teilstelle gewesen. Du bist nicht 100% angestellt, du hast 40% Mandat ist das gewesen. Und was ist das ganz genau, der Delegierte für wirtschaftliche Landesversorgung?
Die wirtschaftliche Landesversorgung ist eine Public-Private Partnership, kann man sagen. Also das ist eine Organisation, die aus 250 Leuten aus der Wirtschaft besteht und einem Bundesamt, das zwischen 40 und 50 Personen gross ist. Und die Aufgabe ist eigentlich die Sicherstellung von lebensnotwendigen Gütern und Dienstleistungen in außerordentlichen Lagen. Also es bezieht sich nicht nur auf Energie, bezieht sich nicht nur auf Strom, sondern eben auch auf Lebensmittelversorgung. Es bezieht sich auf Industrieprodukte, es bezieht sich auf Telekommunikation und Informatik. Also es sind insgesamt 6 Fachbereiche dort. Und die Wirtschaft ist verantwortlich für die Vorbereitung der Massnahmen, die es braucht, dass, wenn wir in einer außerordentlichen Situation sind, wir eben die lebensnotwendigen Güter und Dienstleistungen trotzdem sicherstellen.
Also das heisst eigentlich, du wärst zum Zug gekommen, wenn es wirklich mal wirklich tätscht hat. Also wenn Bankomaten keinen Strom, wenn wir jetzt wieder beim Strom sind, plötzlich keinen Strom mehr haben, niemand kann mehr Geld beziehen. Oder der Reis fällt, der Migros hat plötzlich keinen Reis mehr und so weiter. Also es ist ein sehr breites Spektrum an und für sich, wo du plötzlich eine gewisse Verantwortung übernommen hast.
Ja, aber du kommst eben nicht erst zum Zug, wenn die Krise da ist. Das ist etwas falsch gemacht. Sondern das Schlüsselelement ist eigentlich, dass man sich vorbereitet. Oder? Dass man in der jetzigen Situation sich überlegt, oder? Was gibt es für Massnahmen. Und da hat man gerade zum Beispiel im Bereich Strombewirtschaftung hat man ganz Haufen vorbereitete Verordnungen auch, um Unternehmungen nachher können, in so einer Krisensituation dafür fähig zu machen, dass sie auch hoheitliche Handlungen vornehmen können.
Hast du damals Kontakt gehabt mit dem Bundesamt für Gesundheit und hast gesagt, wenn dir tatsächlich mal in ein Problem gerotet, wie dann nachher mit Corona war, und der immer noch mit Fax-Daten übertragen, dann seid ihr wahrscheinlich in einem Problem. Kann der Delegierte für wirtschaftliche Landesversorgung bei den anderen ein Departement reinschnuppern und sagen, hey, hallo Jungs, dir produzieren oder die machen etwas, das eigentlich mir absolut zuwider ist. Hört jetzt auf mit dem, weil wenn ihr in eine Krise reingerotet, dann hat nicht nur ihr ein Problem, sondern die ganze Schweiz hat ein Problem.
Den Hinweis könnte man schon machen, aber mir ist das gar nicht bewusst gewesen. Mir ist das wie allen anderen auch erst aufgefallen, was so weit war und wo man das eigentlich auch medial ausgeschlachtet hat. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Genauso wenig wie mir. Wie wir alle zusammen nicht auf die Pandemie vorbereitet waren. Wir haben alle gemeint, eine Grippe, also eine Influenza-Pandemie, das sei es dann, oder? Und auf das hat man sich vorbereitet. Aber was dort abgegangen ist, Anfangs 2020, das hat eigentlich niemand wirklich vorausgesehen.
Aber du bist ja Delegierte für die Landesversorgung. Mhm. Also, du hättest ja das müssen vorausgesehen, oder? Du hättest den Virus müssen vorausgesehen, du hättest müssen wissen, wie die wir impfen voraus, du hättest alles müssen vorausgesehen. Also, du hättest eigentlich der Superman müssen sein, der uns von all dem fernhält. Aber das hast ja du nicht geschafft.
Der Delegierte für wirtschaftliche Landesversorgung ist nicht der Gescheitste in der Schweiz.
Aber der zwei Gescheitste. Was? Aber du bist, glaube ich, 22 bist du noch zurückgetreten, ist das richtig?
Ja, aber das hat eben mit meinem Alter zu tun. Du hast ja am Anfang gesagt, in der Einleitung, wie alt das ich bin. Oder? Und ja, in dem Sinn habe ich schon 2 Jahre länger gemacht dort als mein Pensionsalter.
Wie hast du die Zeit erlebt damals, was jetzt, weißt, es ist ja irgendwann ist rauchbar geworden. Also haben in Italien haben plötzlich die Altersheim Probleme bekommen mit sterbenden Leuten. Mhm. Und irgendwann hast du wahrscheinlich gesagt, ui, was habe ich da für ein Amt? Ich bin doch Delegierter für die wirtschaftliche Landesversorgung.
Ja, das ist richtig, aber ich bin dann parallel dazu eben auch noch der Chief Security Officer gewesen, also der Sicherheitschef von der Alpig in Olten. Und wir haben, das war im Februar 2020, oder, wo da die ersten Bilder aus Norditalien gekommen sind, hat man schon gemerkt, da passiert irgendetwas, wo niemand darauf vorbereitet ist. Und ich habe an beiden Orten angefangen, Massnahmen zu treffen. Also ich habe in der Alpig eigentlich den Auftrag bekommen, mit dem Krisenstab alles vorzubereiten für diese drohende Pandemie, die auch in der Schweiz droht, über die Schwappen Herr zu werden. Dort geht es vor allem darum, auch Personensicherheit, also sei es Gesundheit der Mitarbeitenden, aber selbstverständlich auch darum, dass wir unsere Betriebe aufrechterhalten können. Weil Stromproduktion müsste man eigentlich in jeder Situation machen. Ohne Strom ist es ziemlich dunkel in der Schweiz.
Genau, also du hast eigentlich 2 Megabaustellen
ja.
gehabt, oder?
Ja, aber sie haben sich irgendwo noch immer eine gewisse Parallelität gegeben, oder? Weil die ganze Lagebeurteilung, die habe ich natürlich nur einmal machen oder? Die war für beide Seiten die gleiche Aufgabe gewesen. Und da hat es sehr viel Synergien gegeben. Und das ist ja eigentlich auch die Idee von der wirtschaftlichen Landesversorgung, die Synergien zu nutzen, oder? Zwischen der Wirtschaft und dem Bund.
Genau, du hast es gesagt, das heisst, dein Amt hat nicht nur mit der Verwaltung zusammengearbeitet, sondern hat auch geschaut, dass ganz viele Stimmen aus der Privatwirtschaft euch mitteilen, wie geht es, was passiert und so weiter, damit ihr die Lagebeurteilung überhaupt können machen könnt. Das ist ein bisschen atypisch, oder? Das macht die Verwaltung eigentlich nicht so gerne normalerweise, die Privaten mitschwätzen. Wie war das für dich gewesen? Hast du damals, als die Pandemie angefangen hat, auf die Privaten können hören, oder hat das eigentlich gar nicht viel gebracht?
Mal, das hat sehr viel gebracht. Und wie gesagt, die Institution wirtschaftliche Landesversorgung, die erlebt davon, oder, dass die Leute aus der Wirtschaft mitmachen und dort ihre Informationen, jetzt gerade wenn es um die Lagebeurteilung geht, einbringen. Also beispielsweise ist Swissgrid ist zuständig oder für das Monitoring des Energienetzes in der Schweiz zuhanden von der wirtschaftlichen Landesversorgung, damit das eben auch die Landesversorgung jederzeit Bescheid weiss, wie es dort aussieht. Und in anderen Bereichen ist das ähnlich. Oder? Zum Beispiel im Erdölbereich, im Gasbereich. Gas war ja auch so ein Riesenthema gewesen dort. Gerade auch zu Beginn oder ein bisschen vor der Ukraine-Krieg angefangen hat. Und das sind so Monitoring-Systeme, sind uns sehr wichtig, damit dass man auch als Bund weiss, was überhaupt los ist. Und dort sind wir auf die Wirtschaft angewiesen.
Hast du irgendwann einen Moment gehabt, wo du gesagt hast, ich schmeisse den Bettel her? Es wird dermassen kompliziert, das Ganze. Es ist dermassen vielfältig. Ich muss mich von den Nahrungsmitteln bis zum Strom und die Leute noch kümmern, dass die nicht viel durchdrehen. Dann kommt das Wort Stromlücken überall und so weiter. Das heisst, wir sind kurz vor einem Blackout. Also irgendwann kann man sagen, das kann eine Person ja eigentlich gar nicht mehr stemmen.
Das stimmt. Und es ist ja nicht eine Person, also ich allein. Ich hätte das nie können. Auch mein Nachfolger jetzt, der kann das sicher nicht allein, sondern wir sind angewiesen und haben ein super Team gehabt, oder? Sei es aus der Verwaltung, sei es eben auch aus dem Wirtschaftssektor. Nur zusammen funktioniert es. Allein kann keiner etwas.
Wie erinnerst du dich zurück jetzt an die Jahre, wo die Pandemie war?
Ja, also ich erinnere mich zurück, dass...
Bist du 10 Kilo leichter geworden, oder?
Ja, das weiss ich nicht so genau, glaube nicht. Aber es war irgendwie so 7x24 Stunden Betrieb gewesen. Also es hat praktisch keine Wochenende gegeben, wo nicht irgendetwas noch hättest vorbereiten müssen. Weil du musst sehen, oder? Die Bearbeitung von so einer Situation, die erfordert eben auch, dass du auf der legislativen Seite Massnahmen kannst, treffen, also beispielsweise Verordnungen in Kraft setzen. Das hat einen Prozess, der dort muss ablaufen, oder? Und das muss zuerst durch das Departement und dann zum Teil durch den ganzen Bundesrat durch. Das musst du alles vorbereiten. Und das waren halt einfach dann Aufgaben, die nicht am Wonnende aufgehört haben und am Ende wieder anfangen konnten.
Hast du mal irgendetwas am Bundesrat geschrieben und gesagt, jetzt müsst ihr notrechtlich das und das machen? Sonst gibt es ein Theater.
Nein, Notrecht habe ich eigentlich nie irgendwie für Notrecht plädieren, weil wir, wie gesagt, unsere normalen gesetzlichen Vorbereitungen gemacht haben. Und dort ist es dann darum gegangen, Verordnungen in Kraft zu setzen, oder? Dass man eben beispielsweise Energiebewirtschaftung hätte machen können, wenn es notwendig geworden wäre. Aber das ist ein ordentlicher Prozess, der dort abläuft. Einfach ein bisschen schneller als vielleicht sonst.
Reden wir jetzt wieder über den Strom und über die AWS vom Kanton Solothurn, wo du präsidierst. Da gibt es ja auch eine schweizerische AWS, nehme ich an, oder? Die verschiedenen Kantone haben eigene AWS und die sind wieder irgendwann schweizerisch organisiert.
Ja, die AWS war schweizerisch organisiert gewesen, bis eben Fukushima und noch etwas später. Und nachher haben sich die verschiedenen kantonalen Sektionen überlegt, was machen wir jetzt in Zukunft, oder wie geht es weiter. Und Kanton Solothurn hat gesagt, wir wollen eigenständig bleiben. Wir haben genügend Themen auch im Kanton Solothurn, um eigenständig bleiben. Andere kantonale Sektionen, die haben sich aufgelöst oder sind übergegangen in Energieclub Schweiz und so weiter.
Also AWS Schweiz gibt es nicht mehr?
Gibt es nicht mehr.
Das heisst, eure Erkenntnisse, die ihr sammelt, mit doch recht interessanten Leuten, die könnt ihr nachher nicht gegenüberspülen, damit die gesamtschweizerisch können genutzt werden.
Wir haben den kantonalen Ansatz. Wir versuchen, die Energiepolitik im Kanton Solothurn so zu beeinflussen, dass sie eben sinnvoll ist. Und was das heisst, oder die vier Kriterien, das habe ich vorhin gesagt.
Ist AWS nur für Strom oder ist auch Gas auch drin? Also Energie ist ja auch Gas beispielsweise.
Energie ist auch Gas, aber bei uns sind auch die Stromthemen hauptsächliche Themen.
Strom. Wenn man heute auf die Strasse geht und jemandem sagt, wie viel zahlst du für einen Strom? Dann sagt er vielleicht, ich weiss es eigentlich gar nicht so genau so richtig. Und nachher, wenn man ihn noch fragt, wie setzt sich denn, sagen wir jetzt 32 Grappen pro Kilowattstunde, wie setzt sich eigentlich das zusammen? Dann sind es noch weniger, die eigentlich wissen, wie sich das zusammensetzt. Und wenn man das jetzt mal ein bisschen auseinandertredeln für unsere Zuhörer, kannst du uns ein bisschen mehr sagen? Gehen wir von diesem Beispiel 32 Grappen aus, beispielsweise, welchen Anteil ungefähr geht wirklich in die Energie, also der Strom effektiv, die Elektronen, die da verschoben werden, und was sind Zwangsläufigkeiten, sprich vom Netz, Abgaben in die Kantone, Bund, Gemeinde etc. Wie sieht das aus?
Vielleicht noch schnell zum Ersten, was du gesagt hast, dass die Leute nicht wissen, wie viel sie für den Gesamtstrompreis müssen zahlen. Das ist richtig, das habe ich auch immer gesagt, bis was ist das? Im 22, wo die Preise so hoch sind, kurz vor dem, wo die Pandemie vorbei war und kurz vor dem Krieg in der Ukraine. Heute weiss es, glaube ich, jeden. Oder? Heute hat die Diskussion stattgefunden. Und zu der Zusammensetzung, der reine Energiepreis ist ein verhältnismäßig kleiner Anteil. Also ist sicher weniger als ein Drittel. Die Zahlen, die kann man nicht so absolut einfach sagen, weil die hängen davon ab. Bei jeder Gemeinde bzw. bei jedem Stromversorger sieht der Energiepreis eben ein bisschen anders aus. Aber die Komponenten, die nachher noch dazukommen, und die müssen ja auch, seit man eben Netz getrennt hat und Produktion getrennt hat, in der Stromrechnung separat ausgewiesen werden. Das sind die Netzkosten. Und nachher gibt es noch Abgaben an das Gemeinwohl, an Gemeinden. Dann gibt es aber auch noch Netzzuschläge, zum Beispiel für zum Wasserkraftreserven zu finanzieren oder für zum neuen Wasserkraftwerk zu bauen, oder? Wo jetzt die Beschlüsse, die 16 Wasserkraftwerke, die man bauen muss, das wird alles dort darüber finanziert, über den Gesamtstrompreis, den der Kunde am Schluss auf der Rechnung hat.
Genau, also wer will sich informieren, der kann sich informieren, der kann seine Rechnung anschauen und der wird vielleicht erstaunt sein, dass Zwangsläufigkeit ein grosser Teil von dieser Rechnung sein. Also er muss mittlerweile den Netzzuschlag zahlen, weil er muss Solartechnologie beispielsweise subventionieren. Also, wenn jemand eine Solaranlage aufs Dach rauf tut, dann kommt er einen gewissen Anteil von der Investition zurück. Und das wird unter anderem durch den Netzzuschlag, den der Bund erhebt, wird es gezahlt. Dann haben wir die öffentlichen Abgaben, haben wir gesagt. Das wäre, also die Gemeinde hat den Boden, den sie zur Verfügung stellen, damit der Strom durchfließen kann. Die wollen auch irgendetwas haben. Dann haben wir die Netznutzung. Generell, also wäre jetzt beispielsweise Swissgrid, denke ich, oder?
Oder der lokale Netzbetreiber hat auch Netzkosten.
Der lokale Netzbetreiber hat das genau auch, ganz genau. Und dann haben wir die Energie selber, also effektiv die Kilowattstunden, die hier bei mir daheim ankommen und die ich verbrauchen kann. Ich werde eine ganz steile These jetzt bringen. Und zwar sage ich, Strom werden wir in Zukunft vermutlich viel oder genug oder sogar zu viel haben. Auf jeden Fall sicher, wenn das so weitergeht mit der Solarenergie weltweit oder in Europa, dass wir zu viel Energie haben im Sommer und nicht wissen, woher damit und immer noch ein bisschen zu wenig im Winter. Das bedeutet, dass wir eigentlich ein Dualsystem müssen am Leben erhalten müssen. Im Sommer könnte man fast sagen, könnte man das Atomkraftwerk abstellen, weil dermassen viel Solarenergie um den Weg ist, dass es nicht braucht. Aber nachher kommt der Winter und dann ist die Solarenergie vielleicht noch mit 25-30% bei den Leuten und dann braucht es sofort die Atomkraftwerke. Weil wenn es die nicht gäbe, dann hätten wir, glaube ich, etwa 35% würde uns etwa fehlen im Netz innen. Also, ich sage jetzt, wie dumm kann man eigentlich sein, dass wir ein duales System aufbauen, wo wir beides brauchen, beides verzehrt Geld, dass es klopft und tätscht. Und wenn man sich jetzt entscheiden und sagen, okay, Solarenergie ist gut, mach du Solarenergie, du das aufs Dach, du Batterien bei dir ins Haus rein, aber bitte du nicht ausspeisen, also du keine Energie ins Grid rauslassen, verbrauchst du das selber, weil dann muss ich das Grid nicht ausbauen und dann werden die Netzkosten, die heute schon riesig sind, nicht noch grösser, weil sie kompliziert müssen gehandelt werden. Wieso ist man so weit gekommen, dass man so ein Dualsystem am Leben erhaltet und das eigentlich nur Geld kostet?
Das hängt mit der Dekarbonisierung zusammen, oder? Mit dem Ziel, dass wir eigentlich CO2-frei werden bis 2050. Und für das zu erreichen, oder, muss man sich vielleicht mal vergegenwärtigen, wie der damalige Produktionsmix in Europa ausgesehen hat. Oder? In Frankreich sind wir praktisch alles mit Kernkraftwerken unterwegs. In Deutschland haben wir sehr viel Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke. Das ist eben, das sind CO2-Produzenten. Oder? Und das wegzubringen, das hat dann dazu geführt, dass man sich überlegt hat, was gibt es für Alternativen. Und da ist Sonnenenergie und Wind ist im Zentrum gestanden. Und dann im Zusammenhang mit der Energiestrategie 2050, um wieder in die Schweiz zurückzukommen, hat man die Förderprogramme geschaffen, oder, die dann dazu geführt haben, dass halt das lukrativ geworden ist, auf dem Dach oben Photovoltaik zu installieren. Und wenn du eine Photovoltaikanlage investierst und trotzdem dass etwas zurückbekommen hast an Subventionen, dann willst du dann die Investition möglichst schnell amortisieren. Das heisst, die Energie, die du nicht selber brauchst, um einen möglichst grossen Preis ins Netz abzudrücken.
Das heisst, es wird eigentlich einfach subventioniert, umgelagert. Das wäre wie wenn der Migros würde Joghurt subventionieren mit Velo oder so etwas. Also völlige Katastrophe. Wieso ist man jemals so weit gekommen? Wieso sagt man nicht, wenn der Bürger der Meinung ist, Solarenergie ist etwas Sinnvolles, dann soll er das selber entscheiden. Genau gleich, wie du entschieden hast, dass du an der ETH studieren willst. Es hat niemand gesagt, du musst jetzt, vielleicht haben sie dir ein bisschen geholfen, weiss es nicht, aber es hat niemand gesagt, du musst jetzt. Es sagt mir auch niemand, ich muss jetzt heute Morgen am 0700 unbedingt arbeiten. Es macht wahrscheinlich Sinn, oder? Die anderen sind auch dort. Aber noch einmal, das sind Zwangsläufigkeiten, die hier geschaffen worden sind. Man nimmt mir an jeder Kilowattstunde Strom, der produziert wird, nimmt man mir Geld weg, damit irgendein anderes Solardach machen kann. Das ist doch einfach frech, so etwas. Oder?
Na gut, also eine gewisse Solidarität brauchst du, oder? In einem elektrischen Netz, das ist nicht etwas, das jeder für sich selber machen kann. Das hat man ja schon 1955 gesehen, wo die europäischen Stromnetze in Laufenburg zusammengeschaltet worden sind, also Deutschland, Frankreich, Schweiz damals. Warum hat man das gemacht? Um mehr Versorgungssicherheit zu bekommen. Und heute haben wir ein gesamteuropäisches grosses Netz, oder, das dafür sorgt, dass die Stabilität, die du brauchst, dass die möglichst kannst aufrechterhalten kannst. Und darum funktioniert das Modell nicht, dass einfach jeder macht, was er will und sagt, wenn ich Photovoltaik aufs Dach rauf tue, ist das mein eigener Entscheid. Insbesondere darum nicht, weil du auch die CO2-freie Energie auch brauchst, oder? Als Gemeinschaft. Wenn du das Ziel hast, zu dekarbonisieren, musst du irgendwo neu her die CO2-freie Energie haben.
Aber ich brauche ja das andere zwangsläufig auch noch mehr. Wir haben ja darüber geredet, dass die Winterlücke wird es immer geben.
Genau.
Drum, also da haben wir noch 25-30% Leistung auf diesen Panels drauf. Und dann haben wir eine riesengroße Lücke und dann können wir einfach die Atomkraftwerke.
Darum macht es gar keinen Sinn, oder, dass man die eine Energie gegen Form gegen die andere ausspielt. Sondern wie wir bei der AWS eben sagen, wir brauchen alles. Wir müssen eine sinnvolle Energiepolitik haben, die alle Produktionsformen einschließt und sie zum richtigen Zeitpunkt eben einsetzt. Und um das Thema zurückzukommen, dass man zu viel Energie aus der Photovoltaik hat im Sommer. Das hat man jetzt ja auch gemerkt, Gesetzgeber ist und hat in dem Mantelerlass, der im Juni darüber abgestimmt worden ist, vorgesehen, dass man eben auch gewisse Reduktionen machen kann bei den Photovoltaik-Anlagen. Genau gleich wie das ein Swissgrid zum Beispiel oder auch andere Netzbetreiber im europäischen Ausland bei den Grosskraftwerken machen. Wenn sie zu viel Energie im Netz haben, dann müssen sie die Last abwerfen, weil sonst bricht das Netz zusammen. Wenn mehr als 50 Hertz oder weniger als 50 Hertz hast, ist es nicht gut. Dann laufst du in einen Blackout hinein. Also geht es darum, das ist die Aufgabe, die Netzbetreiber haben, die Frequenz stabil zu halten. Und das können wir nur machen, indem dass du Produktion, sei es jetzt grosse oder kleine, eben auch kannst steuern.
Ich will nochmal eine steile These bringen. Im Sommer, da sind wir uns einig, wenn alle Dächer hier in der Schweiz Photovoltaik getroffen haben, ein paar Millionen Dächer, dann wird es nicht nur kompliziert, das zu steuern, sondern wir haben einfach viel zu viel Strom nachher im Netz innen. Und das muss irgendjemand muss das wieder regulieren. Das heisst, es gibt irgendjemand oder ein paar, die plötzlich x Millionen Dächer müssen regulieren und sagen, es gibt, jetzt ist Peak erreicht, es ist zu viel, jetzt müssen wir ein bisschen runterfahren. Und damit haben wir eine Problematik, dass nämlich der Strompreis gegen Null wird gehen. Es ist einfach zu viel Strom um den Weg und das ist einfach immer so. Also wenn viel zu viel da ist, dann hat das Ding keinen Wert mehr und das wird mit dem Strom vermutlich so weit kommen. Das Netz aber an und für sich bleibt, wie es ist. Das tut die täglichen Kosten produzieren und irgendjemand muss das Netz zahlen. Und jetzt kommt meine steile These, wo ich sage, in 10 oder 15 Jahren ist der Strompreis bei Null. Das interessiert gar niemand mehr. Das ist so wie ein Flat-Tarif auf dem Handy oder so etwas. Aber ich muss das Grid zahlen. Das Grid ist extrem teuer aufrechtzuerhalten. Das Swissgrid will Geld, die Gemeinde will Geld, der Bund will auch noch irgendwelche Umlagerungskosten haben. Und jetzt wird das zu einem Krankenkassensystem. Also Krankenkassen ist eine Zwangsläufigkeit, wo wir uns die Köpfe einschlösen, wird jedes Jahr teurer. Und genau das Gleiche wird mit dem Strom passieren. Dass ich nämlich brauche einen Netzanschluss im Haus. Das wird zwangsläufig sein. Und auch wenn ich autonom bin, ist Wurst, wird es trotzdem zahlen. Und dann kostet das einfach 400 Franken pro Monat und wird jedes Jahr teurer. Und Strom ist gratis. ist das ein Szenario, das nur in meinem Kopf innen ist? Oder ist das ein Szenario, das sich auch die AWS könnte vorstellen?
Gut, du machst die Analogie zum Telekommunikationsnetz, was ja tatsächlich so ist, dass wir mit der Flatrate, die wir dort zahlen, quasi einfach das Netz finanzieren, das Telekommunikationsnetz, der Ausbau zum Beispiel von den Handystationen, von den Tausenden von Antennen, die es braucht in der Schweiz für das. Das ist denkbar, dass das beim Strom in eine ähnliche Richtung geht, weil Anzeichen gibt es ja schon. Also du hast heute die Situationen, wo es eben zu viel Strom im Netz hat, hast sogenannte negative Preise. Das ist ja etwas, was es in einem freien Markt nicht gibt. Klammern wieder zu. Aber das bedeutet nichts anderes, als wenn du als Produzent sagst, ich fahre meine Produktion zurück, weil es zu viel Strom im Netz hat, überkomme ich noch etwas für das. Das ist heute schon Tatsache.
Also genau, also Pumpspeicherwerk, oder? Wenn sie in Deutschland zu viel Wind und zu viel Sonne haben, dann müssen die Deutschen irgendwie den Strom loswerden und dann übernehmen die Schweizer und das Wasser in die Seen aufpumpen damit.
Ja, aber dann machst du noch etwas Sinnvolles, oder? Dafür ist nämlich der Stausee.
Aber sie kommen noch Geld über dafür?
Sie kommen dort kein Geld über dafür. Sie kommen dann Geld über dafür, wenn sie ihre Kraftwerke abstellen. Wenn du ein Wasserkraftwerk abstellst, oder wenn bei einer negativen Preissituation, dann wirst du dafür entschädigt. Wenn du den Strom brauchst, für zum Wasser aufzupumpen in die Stausee, dann finanzierst du das natürlich.
Strom werden wir ja immer mehr brauchen, vermutlich. Also wenn die Fahrzeuge nicht mehr karbonisiert sind, kein Diesel, kein Benzin, dann werden wir mehr Strom. Bei der Politik geht man davon aus, dass 2050 immer noch gleich viel Strom verbraucht wird, wie wir heute verbrauchen, weil wir effizienter werden. Geräte brauchen weniger Strom. Und die EU sieht das nicht ganz so. Also ich glaube, wir sind heute bei 62 Terawattstunden in der Schweiz pro Jahr. Und man sagt, es wird etwa gleich bleiben. Aber das ist ja eigentlich läppisch, oder? Also das ist ja, das glaubt ja eigentlich niemand. Also wenn man den Grossteil von der Energie, es ist übrigens noch nie so viel Öl verbraucht worden, wie im Jahr 2024 weltweit, also Karbonisierung hin oder her oder Dekarbonisierung hin und her, die Realitäten sprechen ganz etwas anderes. Wie kann man davon ausgehen, dass wir 2050, also ich sage mal etwa 25 Jahre, immer noch gleich viel Strom verbrauchen wie heute?
Das ist mir auch ein bisschen schleierhaft, wie das genau gehen soll, weil der Stromverbrauch in der Schweiz hängt zu einem sehr grossen Teil eben vom industriellen Stromverbrauch ab. Und dort wollen wir ja nicht, dass der zurückgeht. Weil das würde ja die Industrialisierung bedeuten und das will ja niemand. Und auf der anderen Seite, ja, werden Geräte werden effizienter, aber ich persönlich sehe auch einen sogenannten Mitnahmeeffekt oder Substitutionseffekt. Oder? Wenn du daheim einen neuen Kühlschrank kaufst, der energieeffizient ist, der alte läuft noch, was machst du mit dem alten? Du stellst ihn nicht auch ab und betreibst ihn weiter. Also hast du in diesem Sinne ja nichts gewonnen. Darum bin ich persönlich nicht der Meinung, dass wir nicht werden mehr Strom brauchen in Zukunft wegen der Mobilität, die elektrisch wird, aber auch wegen der Gebäudeheizung, die elektrisch wird, weg vom Öl und vom Gas hin zu Wärmepumpen, die natürlich mit Strom betrieben werden.
Genau, die brauchen etwa 25-30% Strom. Also wenn sie 10 Kilowatt Heizleistungen bringen, dann brauchen sie irgendwie 3 Kilowattstunden.
Aber die brauchen die zusätzlich. Oder? Wenn du vorher eine Ölheizung hast, hast du zwar auch ein bisschen Strom gebraucht für die Pumpe, die drinnen sind.
Oder zum Zünden.
Ja, genau. Aber das kommt dazu, oder? Die 3 Kilowatt.
Aber die Schweizer Politik geht von diesem Szenario aus. Das ist ja gemeingefährlich. Oder? Da müsstest du ja als Delegierter von der Landesversorgung oder Ex-Delegierter müsstest du die Hand aufheben und sagen, sie sind eigentlich nicht mehr ganz bachen. Was ist eigentlich los? Oder? Also die EU hat ein komplett anderes Szenario und sagt, wir brauchen 50% mehr Strom als jetzt. Also, hallo, oder?
Das sagen wir als AWS auch. Oder wir sagen das auch. Und darum geht es darum, sich zu überlegen, wie sieht der Produktionsmix in der Schweiz aus in Zukunft. Nur rein mit Photovoltaik allein geht es nicht, oder? Das wissen wir. Weil die im Winter wenig Strom, also mindestens die auf den Dächern, wenig Strom liefern. Es gibt heute Fassadenelemente, die im Winter mehr bringen, oder weil die Sonnenfläche ist und dann einen grösseren Einstrahlwinkel hast, mehr rausüberkommst. Oder wir reden jetzt eben auch von den alpinen Photovoltaikanlagen, die natürlich über der Nebelgrenze sind, die im Winter etwas bringen. Aber nichtsdestotrotz, Wasserkraft ist unsere Flexibilität in der Schweiz. Wir müssen Sorge haben zur Wasserkraft und wir müssen unbedingt die 16 Wasserkraftprojekte ausbauen, die jetzt beschlossen worden sind in diesem Mantelerlass. Und zwar nicht in 30 Jahren, sondern eben jetzt. Jetzt müssen wir vorwärts machen.
Man hat uns bei der Abstimmung mitteilt, dass es, ich weiß nicht ganz genau, wie viel es sind, irgendwie bei 16 Wasserkraftwerken, die ausgebaut werden können. Weißt du, das Zahl weißt du besser. Jetzt, ein paar Wochen nach der Abstimmung, sind schon die ersten Projekte gekommen, die gesagt haben, wir können ja gar nicht höher rauf. Es geht ja gar nicht. Oder? Und jetzt, ein paar Monate noch später, weiss man noch mehr darüber, also man wird den Ausbau, so wie es im Abstimmungsbüchlein gesehen ist, gar nicht durchführen können.
Ja, darum ist eine Diskussion im Parlament jetzt zu Bern, die, ob man nicht für die 16 beschlossenen und im Gesetz namentlich festgehaltenen Projekte die Verbandsbeschwerde reduzieren will. Dass es nicht mehr möglich ist, zu jedem einzelnen Schritt wieder Beschwerden zu machen und durch das ein Projekt eben auf 30 Jahre rauszuzögern. Machen ein Beispiel, oder der Grimselstallmauer oben wird die Spittelammstallmauer neu gemacht. Und gleichzeitig gibt es noch ein Projekt, das die erhöhen will. Der Neubau ist jetzt fertig. Und KWO, Kraftwerk Oberhasli, die müssen jetzt ihre Baustelle dort abbauen. Und wenn dann die Mauererhöhung einmal kommt, wenn das abgeschlossen ist, das Bauprozedere, dann müssen sie die ganze Baustelle wieder neu aufbauen. Das denke ich mir ein Witz. So etwas ist nicht gut, oder?
Eben, also es passiert ganz viel, was ich vorher schon gesagt habe, was den Bürger entsetzt. Wie kann man nur so blöd sein und wie kann man nur solche Politik durchführen? Regst du dich manchmal auch auf?
Ja, ich habe es jetzt ja gerade gemacht, oder wie du vielleicht gemerkt hast.
Ja, es war aber ein feines Aufregen gesehen, oder? Ich denke, die haben mich viel mehr eifert. Strom, glaubst du daran, dass wir immer werden genug Strom haben? Also, jetzt haben wir ja noch das Technologieverbot für sich. Es könnte sein, dass das fliegt. Dass man so vernünftig ist und dass man mal sagt, okay, wir lassen wenigstens Diskussion über die Kernkraftwerke vierte Generation zu. Wir schauen mal, wie sieht die Abfallsituation aus, wie ist die Effizienz von dem Ganzen. Was die Atomkraftwerke sicher haben, ist ja mal die CO2-Problematik, haben sie faktisch eigentlich nicht. Sie haben eigentlich zwei Problematiken. Das eine ist, Uran muss zum Beispiel irgendwann abgebaut werden. Das ist zum Teil umstritten. Mhm. Was dort passiert, das ist aber auch bei der Batterieherstellung ist das genauso. Da haben wir auch ganz viele spezielle Metalle, die genutzt werden, die auch sehr umstritten sind. Also das ist vielleicht eins zu eins, das spielt nicht im Moment so eine grosse Rolle. Aber nachher, woher mit dem Güssel? Und ich habe mal mir sagen, jetzt musst du mir sagen, stimmt das? Der Güssel, den wir im Prinzip sollten verlochen im Moment, entspricht etwa der Grösse von zwei Einfamilienhäusern.
Ja, das stimmt in etwa. Also das ist nicht eine riesige Menge, oder, wo wir jetzt von den heute bestehenden Kernkraftwerken in der Schweiz
Und wie lange betreiben wir schon Kernkraftwerke in der Schweiz?
Oh, seit den 60er Jahren. Oder? Betznau ist irgendwo Mitte 60er Jahre.
Also gut 60 Jahre haben wir jetzt irgendwie Kernkraftwerke. Haben Güssel in der Grösse von zwei Einfamilienhäusern und stehen Kopf wegen dem.
Und stehen wir Kopf.
Ja, mir dunkt schon. Also, es wird ja niemand, also, wenn du rausgehst und fragst, ja, Atomkraftwerke kommen nicht mehr in Frage. Oder?
Ja, schon, aber jetzt wegen dem Abfallproblem. Oder? Ich meine, jetzt haben wir ja das Teufellager-Thema. Und dort ist jetzt ja nördlich Lägeren ist jetzt eigentlich beschlossen, oder? Dass das bauen wird. Und dort können wir, weil du brauchst das nicht jetzt sofort, oder? Du musst ja die Brennelemente auch zuerst abklingen, bevor du sie kannst in einem Endlager versorgen. Also, ich glaube, technisch. Und mittlerweile auch einigermaßen politisch ist jetzt das Thema gelöst.
Ja, ich glaube, Mainz ist sogar dafür dort. Oder? Eben. Ich finde das noch cool, oder?
Ja, weißt du warum?
Das gibt Kohle.
Ja. Es gibt Arbeitsplätze und ja.
sind wir eigentlich mehr beim Geld, oder? Genau. Tut ihr für die AWS eigentlich auch für Transparenz sorgen? Also, gibt es von euch irgendwelche Unterlagen, die ich als Bürger lesen kann, wo drin steht, darum so viel Atomkraftwerke und so viel Solarenergie und so viel Windenergie? Ja. Oder ist das ein kleiner geheimes und witterter Club, der ihr seid?
Ja, überhaupt nicht. Also, wie gesagt, der Verein AWS vom Kanton Solothurn kann jeder Mann und jede Frau Mitglied werden. Du willst mich jetzt gerade fragen, wie viel das der Mitgliederbeitrag ist. Können wir nachher diskutieren. Wir haben eine Homepage. Auf der Homepage ist ein sogenannter Energiemonitor drauf, oder, wo du dich über die verschiedensten Entwicklungen bei unterschiedlichen Energien kannst informieren und die eigentlich dort daraus nachher deine Schlussfolgerungen auch für die politische Haltung ziehen.
Also gut, ich frage dich jetzt, wer finanziert das Ding eigentlich, oder? Also das habe ich selbstverständlich gefunden auf der Homepage. Du bist herzlich willkommen als Mitglied und musst nicht einmal etwas zahlen. So, und jetzt gibt es den Spruch, there is no free lunch. Also es gibt nichts gratis, oder? Und wenn man dir etwas gratis gibt, dann hat man irgendetwas im Hintergrund, das dann halt gleich viel Geld kostet. Wer hat jetzt ein Interesse an dieser AWS und wer finanziert die?
Also es gibt einen free lunch. An der Generalversammlung bekommst du einen Aperorisch als Mitglied.
Bei euch?
Bei uns.
Eben ja. Aber der zahlt auch wieder irgendeinen, oder?
Zahlt jemand, genau.
Letztendlich gibt es aber kein no free lunch.
Gut. Also die Finanzierung von unserem Verein, unsere Jahreskosten, die werden getragen von Energieversorgern und von grossen Energiebezügern.
Ist das transparent? Steht das irgendwo?
Mehr als das nicht. Das reicht.
Also es steht nicht, BKW zahlt so viel und Tagbo zahlt so viel.
Nein.
Also eure Transparenz ist zu 74,8% da, aber die restlichen Prozent.
Das ist gut, das ist über 50%.
Ja genau, also wenn ich andere Energiebetriebe schon angefragt habe, habe ich null bekommen, Transparenz. Ja, das ist schon nicht schlecht. Oder? Ich habe übrigens mal bei der Regioenergie wegen Gas, das ist jetzt etwa 2 Jahre her, habe ich ein Verfahren eingeleitet, weil ich gesagt habe, ich will gerne Transparenz. Ich bin Bürger von der Stadt Solothurn. Die Regioenergie gehört der Stadt Solothurn. Ich habe gerne Transparenz, wie die Gaspreise zustande kommen. Ich habe sie nicht bekommen. Im Verfahren habe ich nachher sogar verloren. Also man hat mir gesagt, erstens geht es die Leute an, zweitens geht es die Leute an und drittens geht es die sowieso nicht an. Also es ist schon noch verrückt, oder? Also Transparenz ist schon gefragt.
Sicher ist Transparenz gefragt. Und auch wenn du dich auf Krisen vorbereiten, gerade insbesondere dann ist Kommunikation wichtig, oder? Dass du erklärst, wie Zusammenhänge aussehen. Und das machen wir eben auch auf unserer Homepage mit dem Energiemonitor.
Wie viele Mitglieder habt ihr?
Es sind etwa 150 Mitglieder.
Also es müsste eigentlich viel, viel mehr sein. Also ja. Man kann wahrscheinlich wirklich interessant erfahren. Du bist
herzlich willkommen, Dani.
Ja, also unbedingt, unbedingt. Also ich kann nachher auch im Prinzip mit dem Werner Meier diskutieren nachher noch und sagen, du Werner, wie sieht das eigentlich aus? Ich habe das und das nicht verstanden. Dann komme ich top Informationen über und kostet mir nicht einmal etwas.
Das ist korrekt, ja.
Genau. Die haben auch, Jürg Licht, den habe ich gesehen, ist auch dabei. Er ist ein Top-Physiker und ist eine ganz interessante Person. Übrigens, er soll Verwaltungsrat werden in der Regioenergie, ist nachher nicht geworden, weil wahrscheinlich hat er zu viel gewusst und ist zu gut gewesen, dass man ihn nicht gewählt hat. Wie tut ihr euren Vorstand zusammensetzen? Ich sehe Sibylle Jäger, sie will gerne in der Politik noch ein bisschen durchstarten. Wie tut ihr den Vorstand zusammensetzen?
Eben, wenn es darum geht, im Kanton Solothurn Energiepolitik zu beeinflussen, dann brauchst du die entsprechenden Parlamentarier. Und darum sind wir daran interessiert, aus allen Parteien eigentlich Mitglieder dabei zu haben. Das ist uns fast gelungen. Noch nicht ganz alle, aber trotzdem. Wir sind breit abgestützt politisch, aber selbstverständlich braucht es nebenan nachher eine alte Expertise. Also du hast jetzt den Jürg Lichti angesprochen. Das ist eben genau die Person, die eine Expertise reinbringt in unseren Verein. Und selbstverständlich, nicht vergessen darf man die Wirtschaftsverbände, sei es jetzt die Handelskammern oder sei es zum Beispiel der KGV.
Wenn ich jetzt gerne Mitglied werden will, was muss ich machen? Melde ich mich einfach auf der Webseite?
Klar, auf der Webseite hat es ein Formular. Ausfüllen, dann ist alles reinschreiben, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und dann bist du Mitglied.
Und dann wird ich nachher eingeladen?
Dann wirst du nachher
eingeladen. Für einen Free Lunch?
Zum Beispiel, ja.
Was gibt es zu essen zum Beispiel?
Ja, das ist ein Aperorisch, so wie man ihn kennt. Aber das ist, glaube ich, nicht das Wesentliche. Oder? Das Wesentliche ist unser Jahresprogramm, das wir sonst noch machen. Wir sind jetzt im Oktober gerade in Mühleberg gewesen. Dort war der Rückbau von einem Kernkraftwerksthema, wo man das vor Ort anschauen konnte, wie das passiert, wie das gemacht wird. Wir waren schon im Mont Soleil oben, gehen Photovoltaik und Wind anschauen zum Beispiel. Wir setzen uns eigentlich mit den Technologien auseinander. Am Anfang, wo über die Elektromobilität diskutiert wurde, haben wir Elektromobilitätsanlässe gemacht. Also hier auf diesen Dingen, auf dem TCS-Roundtrip, was es dort gibt, haben wir die verschiedensten Elektrofahrzeuge, die es dann gegeben hat, zusammendrummelt. Und die Leute konnten kommen und reinhocken und probieren, wie sich das anfühlt. Das musst du heute nicht machen, oder? Das ist vorbei. Aber so Zeug haben wir gemacht. Und, Das Jahresprogramm für das nächste Jahr ist jetzt auch bereits im Entstehen.
Stell noch eine Frage zur Elektromobilität. Die gibt es jetzt schon ein paar Jahre und ich habe mit verschiedenen Händlern geredet, die Elektromobile schon seit ein paar Jahren verkaufen. Und die sagen, wir haben einen Megastau im Bereich Occasion. Also es will niemand ein Elektroauto kaufen, Occasion, weil er hat von zwei Sachen hat er Respekt. Mhm. Das eine ist, die Batterie ist nicht mehr gut, was vielleicht mittlerweile Beweis ist, dass das gar nicht so schlimm ist, oder? Dass die Batterie relativ lange haben. Und das zweite ist, wir haben einen riesen Technologiesprung jedes Jahr. Also die Autos, die können immer wie mehr. Und es ist immer mehr Software drin, es ist immer mehr Technologie verbaut. Und jetzt kaufe ich mir beispielsweise Tesla, der vielleicht vor 8 Jahren auf die Welt gekommen ist, und dann sagen sie, da kannst du nicht mehr updaten auf die Version 47.8. Und das führt zu einer riesengroßen Umweltproblematik. Oder? Also wenn die Leute kein Vertrauen haben in den Occasion-Markt der Elektromobilität, und der Wert zusammenbricht, dann muss ich mir auch wieder überlegen, kaufe ich überhaupt ein Elektroauto, weil ich ja das in 5-6 Jahren vielleicht auch wieder weiterverkaufen. Und wenn ich Krabben mehr bekomme dafür, dann bleibe ich vielleicht lieber bei einem Carbon-Auto, also karbonisierten Auto.
Mhm. Also das habe ich auch gehört, was du jetzt vorhin gesagt hast. Und dort ist vor allem der Grund von der Batterie ist, bei mir eigentlich das Thema gewesen, das übergekommen ist. Dort gibt es mittlerweile und zunehmend eben auch Technologien, um den Batteriezustand können zu eruieren oder technisch können zu messen, wie gut ist der noch. Und das ist selbstverständlich ein grosses Verkaufsargument für eine Occasion von einem Elektromobil. Also dort wird sich etwas bewegen in Zukunft. Beim anderen Thema mit dem Software-Update, da hast du bei den anderen Autos auch. Also gerade bei den Carbon-Autos plötzlich einfach heisst, du, dein Handy, das geht jetzt nicht mehr, oder, in diesem Auto, das können wir nicht mehr updaten.
Ist nicht ganz so schlimm natürlich, oder, wie es bei einem E-Mobil ist. Wir haben auch die Autobahnen abgelehnt in der Schweiz. Wir haben gesagt, wir wollen keine weiteren Spuren.
Also ich nicht.
Ja, aber wir Menschen hier, wir Demokraten haben das abgelehnt. Warum auch immer. Eine Diskussion, die nie gemacht wurde. Ich hätte eigentlich wollen, dass die Politik an der ETH eine Studie machen lässt, um zu sagen, wenn wir jetzt alle Autos in 10 Jahren verbannen von der Autobahn, die kein vollautomatisches Abstandssystem drin haben, das ich nicht fernlenken kann. Übrigens, wie das Grid in Zukunft, das ich auch fernlenken muss, oder? Damit nicht zu viel Strom drin ist, hat man es vermutlich, ich habe schon so Thesen gelesen, bringt mir das her. Nehmen wir an, alle fahren 80, oder? Alle fahren mit einem Abstand von 3 Metern miteinander. Sie werden ganz minim abbremst, für einen reinzulassen und sie werden minim beschleunigt, wenn einer raus ist gegangen. Das heisst, unsere Stauproblematik wäre vorbei. Es interessiert mich eh nicht mehr, ob ich eine VEH oder irgendetwas anderes. Mir wurscht, ich will einfach eine Karre haben, wo ich reinhocken und fahren kann. Wieso hat man hier Technologiediskussion eigentlich draussen gelassen? Kannst du dir das vorstellen?
Jetzt bei der Autobahndiskussion, also bei der Abstimmung vom letzten Wochenende, kann ich dir diese Frage nicht beantworten. Aber die Thematik autonomes Fahren, und das geht ja ein bisschen in die Richtung, die ist natürlich rum. Oder? Und da gibt es ganze Haufen technologische Veränderungen in Zukunft, für dass das auch möglich wird. Es gibt heute schon Testbetriebe dort. Aber du bekommst natürlich beim autonomen Fahren bekommst ganze Haufen auch ethische Themen, die man beachten muss, oder? Weil das Fahrzeug muss ein Zeug entscheiden, das vorher der Mensch entschieden hat. Aber diese Diskussion, die wird auch jetzt zu weit führen. Die da auch noch zu, ich bin der Meinung, dass wir in Zukunft wir werden müssen, mit technischen Mitteln die Stauzeiten reduzieren.
Was hast du für einen Wunsch an die Bevölkerung? Was hast du für einen Wunsch an den Bund? Was hast du für einen Wunsch an Parlamentarier?
Dass man sich bei der Energiepolitik einfach alle Überlegungen muss machen in der ganzen Breite und vor allem Geschichte fertig denken. Was heisst das, wenn ich X mache, was bedeutet das?
Und vermutlich ist die Geschichte nicht fertig gedacht?
Nein, weil es geht alles immer weiter.
Aber hast du kein schlechtes Gefühl?
Ich habe kein schlechtes
Gefühl. Es kommt gut?
Ich bin optimistisch, ich bin ein optimistischer Mensch. Ich denke, das kommt gut mit all dem, was wir vorbereitet haben, wo wir hier dran sind.
Werner Meier, AWS, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du bei Aktiv Radio vorbeigekommen bist. Ich werde das Gespräch sehr gerne wiederholen, vielleicht in 1-2 Jahren, oder, wenn wir schauen, was passiert ist in dieser Zwischenzeit. Es ist ja sehr fluktuierend von den Ideen her und auch von der Gesetztätigkeit, was läuft. Viele liebe Grüße und ganz, ganz viele neue Mitglieder in der AWS.
Danke vielmals, Dani.